Aber wir alle versuchen, gemeinsam dieses Projekt hinzubekommen. Und das ist das macht richtig viel Spaß. Mhm. Das sind alle dran, alle haben das gleiche Ziel. Und das finde ich ganz persönlich einfach bemerkenswert. Und das habe ich so in meinem Berufsleben auch noch nicht gehabt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ludwigshafen, schon gehört, der Podcast der Stadtverwaltung. Ich bin Katharina.
Und ich bin der Jan, hallo.
Heute beschäftigen wir uns mit einem der großen Themen von Ludwigshafen, nämlich mit dem Hochstraßen- bzw. mit dem Hochstraßenbaustellen. Dazu haben wir uns natürlich wieder einen Experten an unsere Seite geholt. Herzlich willkommen, dem Gesamtprojektleiter Hochstraßensystem Eberhard Küssner.
Ja, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
Der ein oder andere wird Sie vielleicht schon von unseren Social-Media-Kanälen kennen. Ihr Job ist es, bei den beiden großen Hochstraßenbaustellen den Überblick zu behalten und diese Großprojekte zu koordinieren. Wie herausfordernd ist das?
Ja, das ist schon mal die erste sehr gute Frage. Es ist eine sehr große Herausforderung, mhm. weil wir haben hier ein Megaprojekt am Start. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Das ist neben Stuttgart 21, sage ich immer, in Deutschland nahezu einzigartig. Mhm. Nicht nur wegen der Größe, sondern auch, wir sind mitten in der Stadt.
Ja.
Ja, wir haben einfach eine riesengroße Baustelle mitten in der Stadt. Und das Ganze bedarf natürlich unglaublich intensiver Planungen. Auch einmal, wie soll später das Bauwerk oder die Bauwerke aussehen, aber dann auch die Logistik. Wo packe ich alles hin, was ich brauche zum Bau? Wo tue ich jetzt das ganze Material hinlegen, was ich jetzt beim Abriss dann anfällt? Das Ganze im Blick zu behalten, ist natürlich wahnsinnig komplex. Das kann ich auch selber als einzelne Person gar nicht. Dafür haben wir bei uns Teilprojekte gebildet. Mhm. Es ist so, dass wir bei der Hochstraße Süd, also der B37, zwei Teilprojekte haben. Einmal der Ersatzbau der Pilzhochstraße und einmal die sogenannte Weißhochstraße, also der Teil der Hochstraße Süd, der ja noch steht, der von uns jetzt modernisiert wird. Das sind zwei Teilprojekte. Und dann bei der B44, der jetzigen Hochstraße Nord, haben wir insgesamt vier Teilprojekte.
Okay.
Einmal die Westbrücke, das ist eine neue Brücke, die über den Güterbahnhof rüber gebaut wird. Dann den sogenannten Mittelteil, Teilprojekt Mitte, die Helmut-Kohl-Allee, also die Stadtstraße, dann den Nordbrückenkopf, die Auffahrtsrampe hoch zur Kurt-Schumacher-Brücke und wir haben ein neues Teilprojekt, nämlich Abriss. Der komplette Abbruch, weil der sehr, sehr komplex ist, hat jetzt ein eigenes Teilprojekt bekommen.
Ja, also es klingt auf jeden Fall sehr komplex.
Ja. Mhm. Also Ihr Job ist ja auch, da muss man ja auch sehr viel rechnen im Vorfeld. Also ich stelle mir das, ich als Nicht-Mathematiker oder als Mensch, der mit so Planungen jetzt gar nichts zu tun hat, extrem schwierig vor. Wie geht man an sowas ran? Also wie beginnt man denn eigentlich bei Null? Das würde mich mal interessieren.
Gut, in dem Fall gerade, ich fange mal ganz am Anfang an. Es ging ja darum, dass die B44 dringend erneuert werden musste. Das wurde schon vor mittlerweile 11 Jahren festgestellt. Ja. Mhm. Ja, so, oh, die müssen wir mal ran, die hält nicht mehr, die können wir auch nicht sinnvoll sanieren, dass die jetzt für die nächsten Generationen auch noch Bestand hat. Und dann wurde schon mit der Planung begonnen. Das ist natürlich sehr kompliziert gewesen. Wie gesagt, mitten in der Stadt wollen wir eine neue große Brücke haben, wollen wir eine kurze, eine lange Stadtstraße, wo soll das Ganze hingehen? Da wurde ja auch eine sehr intensive Bürgerbeteiligung damals durchgeführt, in mehreren Stufen, wo verschiedene Präferenzen vorgestellt wurden. Am Schluss waren es vier Varianten, die möglicherweise funktionieren könnten und die wurden vorgestellt mit allen Vor- und Nachteilen, die solche zukünftigen Varianten dann auch haben. Und die Bürgerschaft hat sich dann ganz klar für die jetzige Variante ausgesprochen, die sogenannte Helmut-Kohl-Allee, also die Stadtstraße lang, die wir jetzt durch Ludwigshafen dann als Stadtstraße durchziehen. Die Planung, wie gesagt, läuft schon über 11 Jahre. Mhm. Eigentlich hätte mit dem Bau ja schon längst begonnen werden sollen. Dann kam eben das Thema mit der B37, mit der Pilzhochstraße dazwischen, die ja in einem noch erbärmlicheren Zustand war und sofort so abgerissen werden musste. Normalerweise hätten wir halt mit der B44 schon früher begonnen. Und so mussten wir halt da die Prioritäten etwas verschieben. Aber da gebe ich Ihnen recht, die Planungen sind unglaublich kompliziert, komplex. Einmal natürlich, wie baue ich dieses ganze, dieses Bauwerk? Was habe ich dann noch für Anwohner, für Leitungsträger, für Befindlichkeiten Dritter, die wir berücksichtigen müssen? Das ist ganz schwierig. am Schluss gab es eine Planung und die musste ja dann erstmal in ein Planfeststellungsverfahren eingeführt werden. Das heißt also, wir haben eine Planung festgelegt, gemeinsam mit der Stadt, mit der Bürgerschaft, und das wurde eingereicht als in den Planfeststellungsantrag. Dem wurde jetzt letztes Jahr stattgegeben. Also wir haben einen Planfeststellungsbeschluss. Das, was wir jetzt geplant haben, ist, also wir haben Baurecht, kann man sagen. Ja? Wir können das, so wie wir es geplant haben, jetzt auch umsetzen.
Sie haben es eben schon angesprochen. Ganz wichtig ist auch, dass man ein gutes Team dahinter hat. Das ist aufgeteilt wahrscheinlich auch, haben Sie gesagt, glaube ich, in mehrere Teams, die verschiedene Sachen bearbeiten. Ich glaube, da ist dann die Kunst, das Ganze auch zu koordinieren, aufeinander abzustimmen, weil manche Teilprojekte, haben Sie ja gesagt, sind ja auch voneinander abhängig, wann das fertig ist. Vielleicht gibt es mal eben eine Verzögerung. Wie wichtig ist es da auch, so ein Team zu haben, das einen Blick hat?
Ja, das ist natürlich das A und O von dem Ganzen. Die Stadt Ludwigshafen hat sich vor einigen Jahren dazu entschlossen, eine Bauprojektgesellschaft zu gründen. Ich arbeite bei der Bauprojektgesellschaft, also 100%ige Tochter der Stadt Ludwigshafen. Wir haben die Aufgabe bekommen, unter anderem dieses Hochstraßensystem neu zu bauen, beziehungsweise auch die Stadtstraße neu zu bauen. Und wir haben jetzt die Bauprojektgesellschaft halt aufgebaut und entsprechend organisiert, wie Sie gerade gesagt haben, in Teilprojekten, mit den entsprechenden Teilprojektleitern, mit den Mitarbeitern in den Teilprojekten. Wir haben aber, und das darf man nicht unterschätzen, neben dem eigentlichen Projekt, mit dem Bauprojekt, haben wir natürlich ganz viele Backoffice-Themen, die wir auch abhandeln müssen. Das heißt also, wir haben die ganze Vergabeabteilung haben wir aufbauen müssen. Wir müssen das Nachtragsmanagement aufbauen. Wir müssen eine juristische Abteilung aufbauen, eine kaufmännische Abteilung aufbauen. Sämtliche Rechnungen, sämtliche juristischen Fragen, die geklärt werden müssen, laufen über die Bauprojektgesellschaft und damit mit den Teams, die hinten dran stehen. Weiterhin haben wir dann noch einen Projektsteuerer mit an Bord, der auch mithilft, die ganzen Teilprojekte untereinander zu koordinieren. Genau wie Sie eben gesagt haben, das ist eben die große Kunst, dass wir halt die Notwendigkeiten der logistischen Abstimmung, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren, dass wir nicht später zum Beispiel Material auf einer Fläche lagern, die dann kurze Zeit später vom nächsten Teilprojekt auch gebraucht wird. Ja? Und da müssen wir natürlich eine enge Abstimmung, eine enge Verzahnung stattfinden. Und das funktioniert hervorragend momentan.
Sind wir froh, ja.
Ja, ich finde es gerade so interessant, weil Sie zählen da so auf, diese ganzen Teilprojekte und was da alles bedacht werden muss. Und man hört ja oft so ein bisschen so unter der Bürgerschaft, aber auch man liest in den sozialen Medien dieses, warum ist denn jetzt schon längst was passiert? Und warum wirft man da nicht einfach, warum sprengt man das Ganze nicht einfach und baut wieder was Neues auf? Und dann natürlich immer der Lieblingsvergleich, in China wird es schon wieder stehen. So, und aber deswegen finde ich es so mega interessant, dass Sie einfach auch mal aufzählen, was da alles mit zusammenhängt. Und es ist nun mal nicht so einfach, wie sich vielleicht irgendwie eine Rutsche im Garten aufzubauen oder so.
Ja, das kann auch schwierig sein.
Ja, klar, auch das ist eine Herausforderung.
Ja, da haben Sie auch wieder recht. Nee, und das ist natürlich tatsächlich unglaublich komplex und dafür benötigen wir, und das muss ich noch ergänzen zu meinem Punkt eben, ist ja nicht so, dass nur die Bauprojektgesellschaft das macht, sondern wir haben ja in der Stadt Ludwigshafen ganz viele Abteilungen in den verschiedenen Dezernaten organisiert, die ganz aktiv hier auch mit eine Rolle spielen und mit beteiligt sind. Von der Stadtentwicklung her, vom Tiefbauamt her, vom Hochbauamt her. Wir haben unterschiedlichste Bereiche, mit denen wir natürlich dann auch Hand in Hand zusammenarbeiten müssen, mit der TWL, mit der WBL. Das sind ganz viele Bereiche, mit denen wir einen sehr engen Austausch pflegen müssen, weil, und das ist jetzt der Punkt, auf den ich eingangs ja schon mal hingedeutet habe, wir sind mitten in der Stadt. Das heißt, wir haben hier bestehende Infrastruktur. Einmal Straßen, wir haben also Verkehre, die müssen wir zu jeder Zeit irgendwo, müssen diese Verkehre fließen können. Wir haben aber auch andere Teile der Infrastruktur, nämlich Leitungen, zum Beispiel Gasleitungen, Fernwärmeleitungen, Stromleitungen, jetzt von der TWL, von der EWBL, die Abwasserleitungen,
riesige. Auch vom ÖPNV sind ja auch Leitungen und Schienen und so.
Genau,
ne?
die RNV mit ihren Gleisen, mit ihren Steuerungskabeln, mit ihren Fahrdrähten. Wir haben aber auch Telekom zum Beispiel, Glasfaserpakete, die jetzt hier die Stadt Ludwigshafen versorgen. Alle diese Leitungsträger haben möglicherweise mehr oder weniger viel von ihren Medien hier im Untergrund. Wir müssen diese Sachen dann umlegen. Wir müssen, und das hat schon vor Jahren begonnen, diese Vorarbeiten, neue Telekom-Trassen festlegen. Es müssen riesige Telekom-Pakete, das sind mehrere Quadratmeter im Durchmesser, müssen verlegt werden, weil die halt an der Stelle, wo sie aktuell sind, stören. Wir müssen den Hauptsammler von Ludwigshafen, also Abwassersammler, muss komplett neu gebaut werden, weil die an den Stellen, wo sie jetzt sind, stören. Und wir haben unendlich viele Fernwärmeleitungen und Stromleitungen verlegt. Teilweise Sachen, die wir kannten, teilweise findet man aber auch immer wieder neue Dinge im Boden. Wenn man da mit dem Bagger mal reingeht, dann findet man ganz erstaunliche Dinge, die teilweise schon urlange drin sind und eben in keinen Plänen verzeichnet sind. Mhm. Und das macht das Ganze tatsächlich enorm schwierig. Und was noch oben drauf kommt, das ist ein Ding, das ist in ganz Deutschland ein Thema, aber in Ludwigshafen ganz besonders, eben die Suche nach Kampfmitteln.
Na, natürlich, ja.
Weil Ludwigshafen war enorm stark bombardiert im Zweiten Weltkrieg. Es gab in der Regel, geht man von aus, 10% Blindgänger. Und man geht jetzt davon aus, dass noch mehrere tausend Blindgänger im Stadtgebiet von Ludwigshafen im Boden haben. Und egal, wo man was macht, was man im Boden irgendwo ein bisschen tiefer reingehen möchte, müssen wir vorher Kampfmittel sondieren. Und das haben wir zum Beispiel schon bei dem Ersatzbau der Pilzowstraße intensiv gemacht. Da haben wir insgesamt 19 Kilometer Bohrungen vorgenommen. 19 Kilometer, um sicher zu sein, dass dort keine Kampfmittelverdachtsfälle liegen. Sollte da ein Verdachtsfall sein, in der Regel sind es vielleicht mal größere Steine oder irgendwie eine alte Waschmaschine, die da liegt, dann muss das aber ganz vorsichtig ausgebuddelt werden. Es könnte aber auch tatsächlich auch ein Kriegsmittelfund sein.
Was bedeuten den Zusammenhang diese 19 Kilometer? Weil so lang ist die Pilsowstraße ja nicht gewesen.
Nee, das ist richtig. Aber an allen Stellen, wo wir in den Boden rein müssen für die Fundamentierung, also wir haben, da werde ich später noch drauf kommen, sehr viele Bohrpfähle gebohrt, um die Fundamente und die Pfeiler der Brücken darauf zu gründen, müssen wir den Boden bis auf eine Tiefe von 6-7 Metern abbohren, müssen Sonden reinstecken und müssen dann schauen, ob in diesem Umkreis die Sonde, in der Regel hat die so 1,50 Meter Durchmesser, ob da ein Verdachtsfall liegt. Und dann machen wir 1,50 Meter nebendran quasi die nächste Bohrung.
Summiert nächste. Sind es dann insgesamt diese 19 Kilometer.
Das sind insgesamt sind es halt, ist es schon eine ganze Menge, die zusammenkommt. Alleine jetzt nur für den Ersatzbau der Pilzhochstraße. Und das Ganze geht natürlich weiter, wenn wir dann an der B44 arbeiten, wenn wir im Bereich des Güterbahnhofs die Brückenpfeiler für die Westbrücke bauen, wenn wir die ganze den Mittelteil der Helmut-Kohl-Allee bauen. Überall dort müssen wir schauen, dass da auch keine gefährlichen Dinge im Boden liegen, weil die Arbeitssicherheit ist aber uns natürlich die alleroberste Priorität.
Ja, sag mal, toi, 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 dass da nichts liegt. Ne?
Eine Mammutaufgabe, wenn man sich so anhört.
Ja. Definitiv, ja. Also das Bauen auf der grünen Wiese wäre definitiv einfacher. Wäre auch ein Großprojekt, aber so haben wir definitiv ein Megaprojekt, das muss man so sagen, ja.
Am 26. April stehen ja unter anderem auch Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in der Rheingalerie. Da findet zum zweiten Mal der Infomarkt statt. Der erste, das war ja vor Corona, also ist noch schon ein bisschen her, vielleicht erinnert sich ja noch jemand dran. Für all diejenigen, die diese Podcast-Folge jetzt rechtzeitig hören, kommt gerne noch vorbei, 26. April. Von 15 bis 19 Uhr ist das genau, ja. Dort werden alle Fragen zu den großen Baustellen, zur Hochstraße Süd, zur Hochstraße Nord, aber eben auch zum Rathaus zum Beispiel beantwortet. Und für alle anderen, die es nicht zum Infomarkt schaffen, stellen wir jetzt einfach Ihnen, Herr Küstner, noch ein paar Fragen. Und deswegen jetzt direkt mal zur Hochstraße Süd. Die Baustelle, die ist ja jetzt im vollen Gange, kann man mal so sagen. Ne? Also auf dem Baufeld stehen für alle sichtbar große Geräte. Was passiert denn da momentan?
Ja, also erst noch mal ganz kurz zu diesem Infomarkt zurück. Ich kann auch wirklich nur ganz herzlich einladen, diesen Infomarkt zu besuchen. Das wird eine ganz tolle Veranstaltung. Wir haben bis dahin auch eine Visualisierung der neuen Helmut-Kohl-Allee fertig, sodass man tatsächlich auch sich die neue Straße inklusive der Westbrücke und dem Nordbrückenkopf dann auch in 3D anschauen kann. Man kann durchfliegen, man kann sich als Radfahrer, als Fußgänger durchbewegen. Ganz je nachdem, wie man möchte, kann man sich dann mal über eine Kreuzung begeben. Man kann als Autofahrer über die Westbrücke fahren. Ja. Also es wird eine richtig coole Geschichte, um einfach mal zu sehen, wie das Ganze dann später auch aussehen wird. Also deswegen meine herzliche Einladung an alle. Schaut vorbei, es wird bestimmt ein richtig interessanter, spannender Nachmittag. So, zu dem Ersatzbau der Pilzowstraße ist so, dass wir ja jetzt neben diesen vielen Arbeiten, die wir im Untergrund hatten, also Kabelumverlegung, Fernwärmeumverlegung und Kampfmittelsondierung, endlich mit den Bohrpfahlarbeiten beginnen konnten. Da ist die Baufirma enorm schnell. Wir müssen Bohrpfähle in den Boden bringen, jeweils 4 Stück pro Brückenpfeiler. Mhm. Also jeder Brückenpfeiler wird später auf einer großen 2 Meter dicken Betonplatte ruhen. Und unter dieser Betonplatte sind jeweils 4 Bohrpfähle. Diese Bohrpfähle sind bis 20 Meter tief und haben einen Durchmesser von 1,50 Meter. Also riesengroße Bohrpfähle. Und die müssen so groß sein, damit die unten im Erdreich auf tragfähigen Grund kommen. Also auf Sand eine Brücke zu bauen, ist eher ungeschickt. Mhm. Wir wollen ja, dass das Ding hebt. Wir gehen halt mit den Bohrpfählen so tief, dass wir sicher sind, dass halt die Lasten auch im Erdreich abgetragen werden können. Diese Bohrpfahlarbeiten, insgesamt werden es 170 Stück sein, die gehen sehr gut voran. Wir haben im Osten begonnen, direkt an der Abbruchkante von der Konrad-Adenauer-Brücke kommend, hinterm Faktorhaus. Die Bohrpfähle sind bereits alle fertig. Die ersten Pfahlkopfplatten sind schon betoniert und wir haben momentan, sind wir dabei schon, in den verschiedenen Achsen auf der westlich der Mundenheimer Straße in dem nächsten Baufeld die Bohrpfähle zu bohren, sodass wir da unheimlich zufrieden sind, wie schnell das geht. Also in der Regel schafft die Baufirma einen Bohrpfahl pro Tag zu bohren, die Bewehrung einzubringen und zu betonieren. Das ist schon wirklich eine enorme Leistung. Ja,
aber bei 170 Bohrpfählen weiß man auch, dass da viel zu tun ist.
Da ist mal richtig viel zu tun. Genau. Momentan ist es so, wir haben die Auffahrtsrampe der RNV, also der Stadtbahn, hoch auf die Konrad-Adenauer-Brücke gesperrt. Diese Sperrung, die läuft seit 25. März und geht bis Juli. Und in dieser Zeit wird jetzt der erste Überbau erstellt. Überbau ist also im Prinzip so, dass das Teil der Brücke, was man eigentlich so als Brücke kennt. Wir erstellen die Brückenpfeiler und bauen dann die Brücke über die RNV-Gleise rüber. Und in der Zeit kann natürlich keine Stadtbahn unten drunter durchfahren. Mhm. Die würde stören, das würde platzmäßig nicht hinhauen. Und deswegen wurde beschlossen, dann die Auffahrtsrampe zu sperren. Und die Baufirma ist da mit aller Macht dran, jetzt da diesen ersten Überbau herzustellen. Das ist mal so die erste Phase Erstellung des Überbaus. Sobald es fertig ist im Juli, wird dann ab 25. Juli die Mundenheimer Straße gesperrt. Und dann wird der zweite Teil des Überbaus, also von Osten nach Westen fortlaufend, dann über die Mundenheimer Straße rübergebaut.
Das heißt aber auch, ne, dass dann, also man kriegt ja dann schon richtig was zu sehen. Also wir können sagen, im Juli ist da ein Stück Brücke.
Da ist ein Stück Brücke, ganz genau.
Ja, das ist doch schön.
Ja, und wir laden ja auch immer wieder in einer gewissen Regelmäßigkeit zu Anwohnerrundgängen ein. Also wer Interesse hat, kann dann auch gerne mal mitkommen, sich auf der Baustelle von den Fachleuten die Baustelle mal zeigen lassen, dass man mal aus der Nähe sieht, was da eigentlich passiert. Das ist uns auch sehr wichtig, dass wir da Transparenz haben, dass jeder einmal ein bisschen schauen kann, was macht eigentlich da so ein großes Bohrgerät. Wie sieht es da überhaupt auf der Baustelle aus? Wir haben überall einen Bauzaun drumherum, man kann so schlecht reinschauen. Und deswegen, und das ist mir ein sehr großes Anliegen, wollen wir natürlich auch in regelmäßigen Abständen einmal durch unsere Baustellen-Updates in YouTube, aber dann auch, dann auch mit entsprechenden Anwohnerrundgängen oder dann auch Presserundgängen die Baustellen erklären und zeigen.
Also lohnt sich auf jeden Fall. Wir dürfen ja öfter mal auf die Baustellen. Ja. Ist mir sehr eindrücklich, was man da sieht. Ja, auf jeden Fall. Die Weiße Hochstraße wird ja saniert. Also Weiße Hochstraße nochmal zur Erklärung, das ist der Teil zwischen der abgerissenen Pilzhochstraße Richtung Pylon. Dazwischen ist in Weiß die Weiße Hochstraße. Da sieht man ja momentan so eine Art Holzgerüst. Was passiert denn da aktuell?
Also da passieren ganz viele Dinge gleichzeitig. Das, was man tatsächlich sieht, ist dieses Gerüst, was an der Seite an der Brücke hängt. Das ist tatsächlich ein Gerüst, was wir angebracht haben, um die Brückenkappen abzureißen. Muss man sich mal so vorstellen, eine Brücke ist eine Betonkonstruktion und an den Seiten, da wo man normalerweise, wo der Gehweg ist oder wo auch die Leitplanken befestigt werden, wo die Straßenlaternen dann angebracht werden, das sind nochmal auf der eigentlichen Brückenkonstruktion aufgebrachte Brückenkappen. In diesen Brückenkappen liegt dann noch die Entwässerung drin und so weiter. Und diese alten Brückenkappen, die müssen abgerissen werden und werden später durch neue ersetzt.
Okay.
Der eigentliche Betonkörper der Weißen Hochstraße bleibt erhalten, also der Überbau der Weißen Hochstraße bleibt erhalten. Nur alles andere wird runtergenommen. Die Brückenkappen werden runtergenommen, die Geländer, die die Leitplanken, die Beleuchtung, alles wird runtergenommen. Die Fahrbahndecke wurde schon
abgefräst. Ja, das habe ich gesehen. Der Asphalt ist schon weg.
Der Asphalt ist weg. Mhm. Unter dem Asphalt ist ja auch eine Abdichtungsebene, die ist schon weg. Und dieses Gerüst, was Sie sehen, das ist tatsächlich zum Abbruch der Brückenkappen, damit da auch nichts runterfällt. Da werden die mit schwerem Gerät, werden dann diese Brückenkappen, die sind aus massivem Beton, die werden eingeschnitten, werden abgebrochen und dafür ist das quasi das Schutzgerüst für diesen Abbruch der Brückenkappen. Später wird dann bei der Weißenhochstraße auch noch die alte Beschichtung entfernt, das machen wir mit Hochdruckwasserstrahl. Also auf der Brücke ist zum Schutz des Betons und der Bewehrung ein Abdichtungssystem aufgetragen. Das wird komplett runtergenommen, weil über die Jahrzehnte hat sich unter dieser Beschichtung, die teilweise nicht ganz sorgsam durchgeführt wurde, Fehlstellen gebildet. Da gab es Korrosion, da fällt teilweise auch der Beton schon runter. Das sieht man auch, wenn man unten drunter durchläuft, dass da teilweise große Flecken sind, da ist Beton schon runtergefallen. Mhm. Das wird alles abgestrahlt, die alte Beschichtung wird runtergenommen, die Fehlstellen werden komplett abgeklopft, werden komplett saniert, neu mit Beton aufgetragen und später kommt auch wieder eine komplette Beschichtung drauf.
Also es ist im Prinzip fast eine Kernsanierung, kann man sagen.
Es ist absolut eine Kernsanierung.
Wir möchten Farbe drauf machen.
Nein, auf gar keinen Fall. Also unser Ziel ist es, und das war ja die Vorgabe, wir wollen die Weißhochstraße erhalten, weil der Beton als solches ist eigentlich noch gut. Die paar Stellen, die jetzt ein bisschen angegriffen sind, werden komplett wiederhergerichtet. Das ist wie wenn Sie einen Oldtimer in die Werkstatt bringen. Da werden alle Roststellen weggemacht, da wird alles, die kaputten Bleche werden ausgetauscht durch neue Bleche und am Schluss kommt dann nochmal Farbe drauf und dann haben Sie am Schluss wieder ein neues Auto. Und so wird es hier auch sein. Wir wollen eine neue Brücke da haben, die auch wieder für die nächsten Generationen dauerhaft tragfähig zur Verfügung steht.
Sie hatten ja eben schon erzählt, dass die Straßenbahn gerade nicht auf die Konrad-Adenauer-Brücke fahren und dass auch im späteren Verlauf die Mundenheimer Straße noch gesperrt werden muss. Sind denn noch mit anderen Einschränkungen irgendwie zu rechnen, auch für vielleicht Fahrradfahrer, Fußgänger, die denkt man ja manchmal auch, ne?
Ja, die denken wir ganz besonders. Und deswegen ist unser Ziel ist definitiv immer die Mundenheimer Straße und später die Berliner Straße, wo wir auch noch rüber müssen, jederzeit für Fußgänger und Radfahrer offen zu halten. Dafür bauen wir extra einen Tunnel, der dann auch die Passanten schützt, dass von oben nichts runterfällt. Leider ist es nicht möglich, dann während der Erstellung des Überbaus mit dem motorisierten Individualverkehr durchzufahren oder auch für Straßenbahn und Busse ist ein Durchfahren nicht möglich. Dafür werden dann, in dem Fall bei der Mundenheimer Straße, werden die Stadtbahnen dann über die Berliner Straße umgeleitet. Aber Fußgänger und Radfahrer können jederzeit die Baustelle queren. Das ist sichergestellt.
Das ist doch schon mal schön. Läuft denn soweit eigentlich alles nach Plan? Kann man das so sagen? Also das man hat
Frage.
Ja, das ist ja.
Also zum Plan gehört dazu, wenn man baut und gerade wenn man so eine Umgebung baut, zum Plan gehört dazu, dass man immer mal wieder was Neues vorfindet. Mhm. Das muss man ganz offen ehrlich sagen. Es gibt immer wieder Kabel, die man vorher nicht kannte, dass wenn ich ein Loch mache, plötzlich ein Fundament da ist, was irgendwann 1950 nach dem Krieg da mal hingebaut wurde, was in keinem Plan eingezeichnet ist. Und das hält auf, das ist keine Frage. Da muss man immer wieder improvisieren und mit der neuen Situation zurechtkommen. Aber ich kann momentan sagen, toi, 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 ich klopfe hier mal auf Holz, momentan läuft alles nach Plan, mit allen Unwägbarkeiten, die wir tatsächlich auch schon gefunden haben, gerade hinterm Faktorhaus war es enorm kompliziert für die Baufirma zu bauen. Die Probleme sind aus der Welt geschafft, wir sind jetzt voll im Plan drin und unser Ziel, dass wir Anfang 26 Verkehrsfreigabe haben für die komplette Hochstraße Süd, der steht weiterhin.
Das wollte ich gerade noch fragen. Wann ist denn jetzt eigentlich die Hochstraße Süd wieder befahrbar?
Ja, die muss auch Anfang 26 wieder befahrbar sein, weil wir brauchen die Hochstraße Süd.
Für die Hochstraße Nord.
Damit wir an der Hochstraße Nord richtig Gas geben können. Das ist uns ganz wichtig, dass wir die Einschränkungen auf den Verkehr möglichst gering halten. Das ist natürlich nicht komplett 100%ig machbar. Es wird immer irgendwo Behinderungen geben, Einschränkungen geben. Aber wenn wir jetzt beide Achsen zumachen würden, das wäre natürlich für die Region, für Ludwigshafen oder für Mannheim, wäre das eine Katastrophe.
Ja.
Und deswegen versuchen wir das bestmöglich zu arrangieren.
Dann lassen Sie uns doch gleich mal von der Süd zur Hochstraße Nord springen, also die Verbindung zwischen der A56 und der Kurt-Schumacher-Brücke. Da beginnen ja die ersten Arbeiten, also es gab Rodungsarbeiten, haben wir alle, glaube ich, gesehen, gerade mit dem Marktplatz.
Messplatz.
Gerade um den Messplatz. Aber genau. Ei, der Witzke, ja. Ja. Jetzt gibt es Arbeiten, die beginnen im Westen. Da haben Sie vorhin ein bisschen was angerissen. Wie startet das denn und was wird da gerade gemacht?
Ja, also wir beginnen tatsächlich mit dem Teilprojekt Westbrücke. Westbrücke ist eine ganz neue Brücke, die aktuell zwischen der Pylonbrücke, die über den Güterbahnhof rübergeht, und der Hochstraße Nord, der B44, die weiter im Norden über den Güterbahnhof rübergeht, wird dazwischen drin eine neue Brücke gebaut. Die nennen wir Westbrücke. So, diese Westbrücke wird gebaut, ohne dass es Einschränkungen für den Verkehr gibt. Also es wird weiterhin die ganze Zeit der Verkehr auf der B44 fließen, bis auf ein paar kleine Einschränkungen, komme ich gleich dazu, wenn wir mal eben an der Seite ein bisschen was arbeiten müssen, Vorarbeiten leisten müssen. Ansonsten wird die Brücke gebaut, ohne dass es irgendjemanden stört. Das ist mal das Wichtigste. Später wird dann die neue B44 über diese Brücke rübergeführt, geht hinten in der Höhe Felix-Bowling-Center, Pasadena-Allee runter und wird ab dort eine ebenerdige Stadtstraße. Wir beginnen jetzt mit der Westbrücke. Der Auftrag ist vergeben, die Baufirma hat mit der Planung gestartet und wir beginnen jetzt tatsächlich mit den ersten Arbeiten. Die sehen so aus: Wir werden im Bereich des Bruchwiesenknotens, also im Westen, ganz am Ende der Hochstraße Nord, werden wir Vorarbeiten machen für einen sogenannten Fangedamm. Das geht darum, dass wir die jetzigen Fahrtrichtungen Mannheim und Bad Dürkheim möglichst lange, oder ja, also bis die Westbrücke fertig ist, in Betrieb halten müssen und müssen aber drumherum die ganzen Erddämme, die da sind, abbaggern. Die müssen weg, damit dann aber die Straße, die in Hochlage liegt, Sie kennen das, man fährt da unten drunter durch, man ist ja dann teilweise auf Brücken, teilweise auf Erddämmen. Wenn ich da das Erdreich wegbaggern würde, dann könnte die Straße da oben ja nicht mehr halten. Und deswegen gehen wir hin und machen rechts und links der beiden Trassen, Fahrtrichtung Bad Dürkheim und Fahrtrichtung Mannheim, werden ganz lange Spundwände in den Boden getrieben. Diese werden unter der Straße miteinander verbunden, teilweise mit Erdankern, teilweise wirklich durchgesteckt, dass diese Spundwände nicht auseinandergehen. Und so, dass wir am Schluss eine Fahrtrasse haben, die rechts und links von diesen Stahlspundwänden gehalten wird. Und das Erdreich, die Erddämme nebendran, können wir abbaggern. Jetzt ist natürlich wieder das gleiche Problem, was ich vorhin angesprochen habe. Ich treibe irgendwo Spundwände in den Boden. Der Damm selber ist nach dem Krieg gebaut worden. Ja. Aber was unter dem Damm ist, das wurde damals von unserer Generation vorher wahrscheinlich nicht ordentlich untersucht. Und aus diesem Grund müssen wir da auch Kampfmittelsondierungen machen. Das bedeutet, wir müssen jetzt oben von der Hochstraße Nord Kampfmittelsondierungen machen, die einmal durch den ganzen Damm durchgehen und dann unten noch 6 Meter tief in den gewachsenen Grund reingehen, um dann zu sondieren, ob da unten Verdachtsfälle sind. Das sind unglaublich komplexe Vorarbeiten, die erforderlich sind. Das sind große Maschinen, die wir brauchen. Und für diese Vorarbeiten müssen wir leider die Hochstraße Nord an verschiedenen Wochenenden in Fahrtrichtung Bad Dürkheim, später in Fahrtrichtung Mannheim und einmal sogar in beide Fahrtrichtungen am Wochenende sperren. Wir gehen extra aufs Wochenende, um den Berufsverkehr und die Auswirkungen auf den Berufsverkehr möglichst gering zu halten. Und fangen dann freitags abends an, das geht bis montags früh. Dann wird die Hochstraße komplett gesperrt, sodass wir dann diese Sondierungsarbeiten vornehmen können. Sobald es abgeschlossen ist, werden wieder die Hochstraße oben gesperrt in den Fahrtrichtungen, um die Spundwände reinzubringen. Das sind gewaltige Maschinen, die dann lange Spundwände in den Boden treiben müssen und dafür brauchen wir einfach beide Fahrstücke.
Ja.
Sie haben es vorhin gesagt, erst wenn die Hochstraße Süd fertig ist und der befahrbar ist, wird dann die Hochstraße Nord in Angriff genommen, also die großen Arbeiten, was den Abriss auch betrifft. Wie geht man denn bei so einem Abriss vor, gerade wenn wir dann mal Richtung Hochstraßen-Nordabriss schauen?
Also das muss ich ein bisschen ausholen. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen, so die Straße wird nicht mehr benötigt, wir sprengen die oder wir reißen die mit dem Bagger ab. So wird es nicht sein, sondern wir haben... Das ist wieder der Tatsache geschuldet, dass wir mitten in der Stadt sind und Verkehre im Laufen halten müssen. Es ist so, wir bauen erstmal die Westbrücke. Wir bauen dann einen Teil der Helmut-Kohl-Allee, also dieser ebenerdigen Stadtstraße. Wir fangen dann, sobald es fertig ist, Anfang 26 am Nordbrückenkopf an mit den ersten Abbrucharbeiten, mit den ersten. Gleichzeitig fließt der Verkehr weiterhin ganz normal über die Hochstraße Nord. Und dann geht es langsam los, dass die ersten Auffahrtsrampen abgerissen werden müssen. Dann werden später im weiteren Verlauf, um die Leistungsfähigkeit der neuen Helmut-Kohl-Allee, der ebenerdigen Stadtstraße, dann ausbauen zu können, werden die beiden südlichen Fahrspuren der Hochstraße Nord Also diejenigen, die nach Mannheim führen, die werden abgerissen. Das sind zwei unterschiedliche und statisch getrennte Bauwerke. Mhm. Die beiden Fahrspuren nach Mannheim und die beiden Fahrspuren nach Bad Dürkheim, die laufen jeweils auf eigenen Brücken. Jetzt wird die Brücke, also die lange Hochstraße Nord, die Richtung Mannheim geht, zuerst abgerissen, dass wir dann unten ordentlich die Helmut-Kohl-Allee bauen können. Erst wenn dann der Verkehr über diese Helmut-Kohl-Allee fließt, auch noch übergangsweise natürlich mit Einschränkung, erst dann, und das ist 3 Jahre später, wird der zweite Teil der Hochstraße Nord, also der nördliche Teil, Fahrtrichtung Bad Dürkheim abgerissen. Mhm. Und so erfolgt der Abriss sukzessive immer Stück für Stück.
Also kann man schon sagen, dass als der Abriss der Hochstraße Nord und der Bau der Helmut-Kohl-Allee eigentlich also komplett parallel läuft. Das ist nicht, ich reiße das eine ab und baue dann das andere.
Genau, das ist der Hintergrund. Ansonsten könnten wir natürlich die Verkehre hier auch gar nicht abwickeln. Und das ist ganz wichtig. Wir schaffen es trotzdem, und natürlich ist die B37 ganz wichtig, und dass wir schon mal eine funktionierende Achse haben. Wir werden trotzdem weiterhin Verkehre auf der B44, auf der Hochstraße Nord, beziehungsweise dann auf der ebenerdigen Helmut-Kohl-Allee, jederzeit haben. Es ist ja nicht so, dass wir dann 2 Kilometer langes Baufeld haben, Zutritt verboten, sondern wir werden weiterhin Verkehre haben und die müssen wir abwickeln. Mhm. Damit wir dann die ganzen kreuzenden Verkehre, die auch von Nord nach Süd laufen und umgekehrt, damit wir das handeln können, haben wir insgesamt 28 verschiedene Bauphasen eingeplant, wo wir immer wieder temporäre Ampelanlagen aufbauen müssen, umprogrammieren müssen, umbauen müssen, wenn die nächste Bauphase kommt. Das wird also sehr, sehr sportlich. Es wird sicherlich nicht ganz so flott fließen, wie es jetzt läuft, aber dafür haben wir dann die B37, die Hochstraße Süd, wieder voll zur Verfügung.
Ich denke mal, wenn dann so die Bauphase 28 eingeläutet wird, dann wird einigen Leuten schon so ein bisschen so, ne, wird man schon erstmal richtig durchatmen können, bevor dann natürlich irgendwann die große Sektflasche geöffnet wird, wahrscheinlich. Ja, ja, ne? So. Mal so ein ganz anderes Thema. Wir haben ja dann noch den Würfelbunker. Mhm. Der ist ja da so mittendrin genau. Bei diesen vielen, vielen Straßen, bei diesem Nordbrückenkopf. Wie geht es denn damit jetzt weiter?
Also tatsächlich, so der Würfelbunker, der steht mitten im Pudding, der muss weg. Das ist ja auch schon bekannt. Mhm. Der Würfelbunker muss leider abgerissen werden. Das wird auch eins der ersten Dinge werden, die wir bei der Hochstraße Nord im Nordbrückenkopf dann vornehmen werden. Mhm. Damit dieser Würfelbunker abgerissen werden kann, muss auch die Auffahrt von der Rheinuferstraße hoch, Fahrtrichtung Bad Dürkheim, muss auch entfernt werden. Das Ganze wird Anfang 26 passieren. Also voraussichtlich die Auffahrtsrampe Richtung Bad Dürkheim Ende 25 und der Würfelbunkerabriss beginnt dann Anfang 26. Wird circa 8 Monate dauern, bis dieses gewaltige Bauwerk dann entfernt ist. Mhm. Wir brauchen einfach den Platz. Direkt neben dem Würfelbunker kommt ja der BASF-Tunnel raus. Dieser BASF-Tunnel wird ja auch verlängert. Es wird ja ein neues Ingenieurbauwerk dran gebaut, weil da dann später die Abfahrt von der Kurt-Schumacher-Brücke nach Norden dann drüber läuft. Und genau an dieser Stelle ist der Würfelbunker und der stört, der muss natürlich dann ist so schnell wie es geht weg. Das wird also eins der ersten Dinge sein, die wir tun werden, wenn wir oben über die B44 sprechen.
Ich glaube, das wird spannend.
Mhm. Bei solchen großen Projekten muss man ja auch auf ganz viele Sachen achten, zum Beispiel auch auf den Tierschutz. Da gibt es ja öfter mal Tiere, die umgesiedelt werden müssen. Wie sieht es denn bei uns hier bei den Projekten aus?
Ja, also das ist eins der Dinge, die natürlich ganz klar auch über den Planfeststellungsbeschluss geregelt sind. Wir haben hier, zum Glück haben wir hier kein Wild, wie irgendwelche Wildschweine oder Rehe, sondern wir haben Eidechsen. Ja, eine Eidechsen ist eine geschützte Art, die da darf man auch nicht töten, da gilt das allgemeine Tötungsverbot. Die müssen umgesiedelt werden. Und da sind wir ja schon seit einiger Zeit dran. Also es laufen ja schon seit vielen Jahren Vorarbeiten für die ganzen Baustellen, unter anderem auch Ersatzhabitate zu schaffen für Eidechsen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass ich eine Eidechse fange und ich setze sie irgendwo auf die Nachbarswiese und das war's, sondern wir haben ein sehr, sehr viel komplexeres Thema hier. Das beginnt damit, Eidechse ist nicht gleich Eidechse. Wir haben deutsche Eidechsen, wir haben französische Eidechsen und wir haben italienische
Eidechsen. Wo kommen denn bitte schön diese französischen und italienischen Eidechsen
her? Aber, und das ist ganz wichtig, man darf diese Population nicht mischen. Ich darf also nicht hingehen, eine französische Eidechse in eine von Deutschen dominierte Population setzen, weil dann würden die einen die anderen möglicherweise verdrängen. Insofern ist es ganz wichtig, erstmal rauszufinden, was für eine Sorte habe ich eigentlich. Deswegen wurden wir auch verpflichtet, Genproben vorzunehmen. Wir mussten also tatsächlich die Eidechsen genetisch beproben und wissen jetzt, an welchen Stellen wir welche Populationen haben. Für diese jeweiligen Populationen müssen Ersatzhabitate geschafft werden. Und das ist so, das muss eine Fläche sein, die Eidechsen potenziell lieben. Ja, also das sind Freiflächen, wo dann entsprechend Blumen wachsen, wo Insekten hinkommen, die dann wieder als Essen für die Eidechsen dienen. Die dürfen ja dann nicht verhungern, wenn ich sie irgendwo reinsetze. Auf der anderen Seite darf das keine Fläche sein, wo es schon Eidechsen gibt. Mhm. Jetzt finden Sie mal eine Fläche bei uns in Deutschland, die für Eidechsen super wäre, aber wo es noch keine gibt. Tatsächlich haben wir eine gefunden, eine riesengroße Fläche, die auch schon anderweitig als Naturschutzgebiet genutzt wird, die jetzt einer Doppelnutzung zukommt. Das ist auch ganz im Sinne des geltenden EU-Rechts. Die wird jetzt von uns auch hergerichtet, sodass wir ganz viele Stellen wir buddeln Löcher, wo dann große Steine reinkommen, wo die Eidechsen überwintern können. Mhm. Nebendran gibt es sogenannte Sandlinsen, das sind dann Bereiche, wird mit Sand aufgefüllt, wo die Eidechsen gerne ihre Eier ablegen. Wir müssen Bepflanzung vornehmen. Wie gesagt, dass Insekten hinkommen, die dann als Nahrung dienen für die Eidechsen. Und das Ganze halt dann aufgeteilt, je nach Nationalität. Ja, das ist nun mal so. Und wir werden...
extra mit Flaggen, ne, so abgetrennt.
Genau. Damit die auch nicht ausbüchsen, wird dann auch so ein Zaun drumherum gemacht, dass sie sich nicht weiter vermischen. Und das ist ganz wichtig, auch an alle Bürgerinnen und Bürger, dann das auch zu respektieren, dass diese Zäune dann auch erhalten bleiben, nicht kaputt gemacht werden, dass die Hunde da nicht reingehen. Das ist ganz wichtig, dass wir das auch wirklich dann schützen. Das sind ganz wesentliche Naturschutzdinge, die wir hier tun. Und die müssen wir natürlich dann, müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten, dass es dann auch erfolgreich ist. Wir haben sehr viele Bereiche natürlich bei uns, wo Eidechsen vorkommen, hauptsächlich im Bereich der Deutschen Bahn. Das ist ja, jeder kennt es ja im Gleisschotter. Der Gleisschotter in Bereichen der Bahn ist natürlich beliebtes Habitat für Eidechsen. Die leben in dem Schotter, denen macht das nichts aus, wenn oben der ICE drüber fährt. Mhm. Die lieben das, sind da drin. Und wir werden ja den Güterbahnhof, da werden wir große Bauarbeiten ja vornehmen, weil wir neue Brückenpfeiler machen müssen für die Westbrücke. Und da müssen wir sämtliche Eidechsen einsammeln und entsprechend ihre Nationalität dann umsiedeln. Ja.
Aber das ist doch wieder mal ein gutes Beispiel, eigentlich so eine kleine Sache, die dann doch einen großen Aufwand mit sich bringt. Die auch zeigt, warum diese Projekte auch so aufwendig sind oder warum das auch manchmal Zeit einfach benötigt ist, auch vorzubereiten.
Ja, natürlich, und das ist ein Riesenthema, weil sie können natürlich auch Eidechsen nur zu bestimmten Jahreszeiten einsammeln. Sie müssen überlegen, wann im Mai brüten die Eidechsen. Mhm. Sie müssen also vor der Brut die einsammeln, ansonsten müssen sie wieder ein Jahr lang warten. Im Winter sind sie versteckt, da können sie die nicht finden. Das heißt, es gibt immer nur sehr kurze Zeiträume, wo sie Eidechsen sammeln können. Es gibt nur gewisse Zeiten, wo sie Bäume fällen dürfen. Also so gibt es halt ganz viele Parameter, die wir beachten müssen und die dann auch, das hatten wir zum Glück vorher alles auf dem Schirm gehabt und haben rechtzeitig mit den Arbeiten begonnen, weil nur um jetzt die Eidechsen umzusiedeln, dieses gesamte Megaprojekt um ein Jahr zu verschieben, wäre natürlich enorm ärgerlich und würde auch sehr, sehr viel Geld kosten. Und das wollen wir nicht. Und deswegen haben wir da uns sehr frühzeitig auch mit diesem Thema auseinandergesetzt und da sind wir voll im Zeitplan zum Glück.
Ja, aber es ist tatsächlich, also jeder, der irgendwie so sagt, also der nicht in diesem Projekt drin ist und sagt, warum dauert das so lange? Warum reißt man das Ganze nicht einfach ab? Hat garantiert nicht damit gerechnet, dass man die Eidechsen noch alle genetisch untersuchen muss, um dann irgendwie die Familien voneinander zu trennen. Also, das ist
interessant.
Nette Anekdote, die merke ich mir.
Unser Podcast hat immer einen Mehrwert.
Das muss man
so sagen. Damit kann man.
Wusste ich auch nicht.
Auch immer am Stammtisch punkten.
Ja, auf jeden Fall.
Auf alle Fälle.
Ja, die Baustelle rund um die Hochstraße Nord hängt ja auch ganz, ganz eng mit dem Abriss des Rathauscenters zusammen. Wir wissen es ja, die sind ja miteinander auch verwoben teilweise, wo die Stützen praktisch im Rathauscenter, drumherum gebaut ist, mehr oder weniger. Mhm. Da ist ja auch ein eigenes Team praktisch am Arbeiten, gerade am Rathausabriss, am Rathausturm. Da ist es doch ganz zentral, sich zu koordinieren, weil die können ja nur so weit bauen, wie praktisch an der Hochstraße Nord wieder gearbeitet wird und so weiter. Wie setzt man sich da zusammen? Spricht man das ab? Regelmäßig, wie läuft denn das, so eine Koordination?
Ja, das ist natürlich echt ein Glück, dass wir auch den Abriss des Rathauscenters und des Rathausturmes, das ist auch von der Bauprojektgesellschaft organisiert und gesteuert wird. Ja, das macht ein Kollege von uns, der Klaus Möller, ist verantwortlicher Projektleiter für das Rathauscenter. Und Das ist natürlich toll, weil das haben wir jetzt alles in einem Haus und wir können uns da sehr, haben sehr kurze Wege. Tatsächlich ist es so, dass wir rein von den technischen Abläufen, von dem, was erforderlich ist, gerade für die Planung der Logistik, dass wir jede Woche zusammensitzen, also die entsprechenden Teilprojektleiter und das Team Rathauscenter sitzen regelmäßig zusammen, um uns da abzustimmen, dass wir dann die Baufortschritte aufeinander abstimmen, dass wir dann den Bau der Helmut-Kohl-Allee, die ja später über das Gelände des ehemaligen Rathauscenter rübergeht, dass wir das alles in der Planung sauber schon jetzt mit berücksichtigen können und verankern können.
Klaus Möller werden wir auch später mal noch ausführlicher zum Rathauscenter, Rathaus im Laufe des Jahres mal
haben. Ja, unbedingt, das ist ein ganz spannendes Thema.
Ein sehr spannendes Thema, ja, auf jeden Fall.
Man ist ja mit seiner Arbeit irgendwie sehr eng verwoben. Also wir kennen das ja auch, je nachdem was ist, man nimmt es ja schon irgendwie auch ein bisschen mit nach Hause. Wie ist denn das bei Ihnen? Sind Sie zu Hause manchmal auch noch am Grübeln? Oder also ist die Hochstraße quasi auch noch zu Hause, wenn Sie zu Abend essen, noch irgendwie Thema? Und ja, was wünschen Sie sich, also was wäre denn für Sie das perfekte Szenario für die nächsten Monate? Was wünschen Sie sich?
Das sind jetzt zwei ganz unterschiedliche Fragen. Beginnen wir mit dem ersten. Also klar, es wäre gelogen, wenn ich sage, das bleibt dann im Büro, das Projekt bleibt im Büro. Das stimmt einfach nicht. Ist aber auch nicht schlimm, weil ich darf wirklich sagen, ich mache das mit Überzeugung, mit Leidenschaft und mit vollem Herzblut. Und manchmal kommen mir tatsächlich, wenn ich dann zu Hause bin, wirklich einfach noch gute Gedanken, wie ich das, was ich am nächsten Tag vielleicht umsetzen möchte oder anregen möchte zumindest. Habe dann auch so meine Notizen, wo ich mir dann sofort, wenn ich so einen Geistesblitz hatte, ja, dann direkt notieren kann. Das ist für mich nicht schlimm, das ist okay, weil ich sehe das wirklich, das ist ein unglaublich spannendes Projekt und ich gehe da drin tatsächlich auf. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Das darf ich wirklich sagen.
Das schön. Merkt man auch.
Ja, und deswegen ist es nicht schlimm, das auch mit nach Hause zu nehmen. Es ist schlimm, wenn man Probleme mit nach Hause nimmt und dann irgendwo nicht mehr abschalten kann. Aber wir reden momentan wirklich davon, dass wir versuchen, Lösungen zu finden. Dass wir in allen, und das sind alle Kollegen in der Bauprojektseite, in den Bereichen der Stadt, die ich vorhin angesprochen habe. Wir alle versuchen, gemeinsam dieses Projekt hinzubekommen. Und das macht richtig viel Spaß. Das sind alle dran, alle haben das gleiche Ziel. Und das finde ich ganz persönlich einfach bemerkenswert. Und das habe ich so in meinem Berufsleben auch noch nicht gehabt. Das muss ich wirklich sagen. Für die nächsten Monate, jetzt kommen wir zur zweiten Frage, natürlich auf alle Fälle unfallfreies Bauen, das ist das A und O. Also da ist egal, auch wenn wir einen Zeitverzug kriegen, wir dürfen keine Risiken eingehen. Das ist das Allerwichtigste. Wir tun auch alles dafür, dass es so bleibt. Das ist überhaupt keine Frage. Wir haben gewisse Meilensteine, die wir uns gesetzt haben. Der erste Meilenstein zum Beispiel beim Ersatzbau ist jetzt, dass wir bis Mitte Juli den Überbau über die RNV-Gleise hinbekommen. Und daran arbeiten wir ganz massiv und da bin ich auch fest davon überzeugt, dass wir es hinbekommen. Gleichzeitig planen wir natürlich schon die nächsten Schritte. Wie sieht dann der Überbau über der Mundenheimer Straße aus? Wie ist dann hinten in der Berliner Straße der übernächste Abschnitt dann? Wie sieht das dann aus? Und diese Vielzahl an Herausforderungen, die muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das ist manchmal ein bisschen aufregend, ja, das muss ich zugeben. Aber bisher hat noch immer alles gut geklappt und da bin ich auch sehr froh drum und ich will einfach nur hoffen, dass es genauso weitergeht wie bisher.
Ja, das hoffen wir auch und wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es alles reibungslos abläuft. Herr Küstner, vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren und uns gutes Hintergrundwissen geben konnten. Und an unsere HörerInnen vor den Geräten, kommt vorbei am Freitag, 26. April, ab 15 Uhr in der Rheingalerie. Dort gibt es viel zu sehen, viele Infos und auch ein paar Sachen zum Ausprobieren. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der kommt. Es lohnt sich.
Auf jeden Fall, ja. Unbedingt, also der letzte haben wir auch sehr gutes Feedback bekommen, der vor Corona stattfand.
Genau.
Das war auch eine sehr schöne Sache. Und nebenbei kann man natürlich shoppen gehen.
Genau.
Also Win-Win, würde ich sagen. Genau, wenn auch ihr weitere Infos noch zum Thema braucht, könnt ihr es jederzeit auf der www.ludwigshafen-diskutiert.de euch anschauen. Da gibt es alle Infos, sehr, sehr übersichtlich auch aufbereitet. Und wenn ihr allgemeine Infos wieder aus der Verwaltung haben wollt, dann natürlich die www.ludwigshafen.de oder bei uns auf Social Media. Wir sind auf Facebook, wir sind auf X, also früher Twitter, Instagram, Mastodon und auch auf YouTube. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.